Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und ja, heute sprechen wir nochmal über das Nachbeben der Hafti-Doku. Es wurden weitere Rekorde gebrochen, wir wissen endlich mehr über die Mutter und warum sie in der Doku nicht vorkam. Und es gab auch einige Äußerungen, darunter eine sehr kontroverse von Nina Chuba. Darüber sprechen wir gleich mal. Aber mit Dokus geht es danach auch direkt weiter, denn kurz nach der Haftbefehl-Doku wurde ja schon die Xatar-Doku angekündigt und schon zieht der nächste Rapper nach, Capital Bra. Es gibt einen ersten Trailer mit der Produktionsfirma Constantin, also auch ein größeres Ding. Und wir fragen uns, warum jetzt und was kann man schon aus dem Trailer so an Informationen rausziehen? Einer, der schon wirklich ein alter Hase ist, wenn es um Dokus geht, ist ja Bushido. Und bei ihm gibt es neue Infos zu dem LKA-Skandal. Denn vor nicht allzu langer Zeit haben wir noch über den Polizeiskandal gesprochen. Jetzt wird aber auch gegen Bushido selbst ermittelt und es stehen sogar mehrere Jahre Haft im Raum. Dann gibt es mal einen kurzen Schwenk Richtung künstliche Intelligenz, die manchmal gar nicht so intelligent ist, wie man denkt. Die hat nämlich Gerüchte über Contra K's vermeintliche Frau verbreitet. Erzähle ich euch gleich, wird sehr crazy. Und es gab ein sehr entscheidendes Urteil, bei dem die GEMA gegen OpenAI geklagt und gewonnen hat. OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, sehr, sehr spannend. Und zu guter Letzt sprechen wir über die jüngste Bambi-Gewinnerin ever, und zwar Sahide. Was ist die Besonderheit von ihrem Auftritt und wer hat vor ihr schon diesen Bambi gewonnen? Das schauen wir uns gleich an. Also anschnallen, nach nur einem Spot geht's los. Viel Spaß.
Yes, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutsche Podcast. Und ja, Leute, der Hype nimmt wirklich nicht ab. Haftbefehls Doku mittlerweile ja schon seit 2 Wochen draußen. Über 6 Millionen Mal wurde jetzt schon auf Netflix angeschaut. Und verschiedene Leute aus Haftbefehls Umfeld haben sich jetzt im Nachgang nochmal geäußert, sodass wir gesagt haben, ey, da macht Sinn, nochmal so ein kleines Follow-up zu machen. Letzte Woche hatten wir auch schon ein bisschen über die Zahlen zu der Haftbefehl-Doku gesprochen, beziehungsweise was die Doku auch für einen Hype auf die Musik übertragen hat. Und da will ich jetzt nochmal anknüpfen, weil letzte Woche war ich mir noch nicht ganz sicher, ey, welche Rekorde wurden da gebrochen. Ich habe mir das Ganze aber nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Und zwar ist es ja so, dass Haftbefehl einfach nach dem Erscheinen von der Netflix-Doku die Charts gestürmt hat mit seiner gesamten alten Musik. Also es war ja irgendwie so, 6 Alben sind wieder in den Top 100 gelandet, außerdem 12 Songs. Und 5 dieser Songs haben es sogar in die Top 10 Single-Charts geschafft. Und ich habe jetzt nochmal geschaut, wann und welchen Rappern das überhaupt schon mal gelungen ist. Und es sind wirklich nicht viele. Um genau zu sein, sind es nur 3 Rapper, die das davor geschafft haben. Und zwar einmal war das 2018. Man erinnert sich, Palm aus Plastik 2 Hype. Richtig, richtig heftiges Album. Album kommt raus von Raf Camora und Bones MC. Und die beiden stehen plötzlich mit 8 Songs in den Top 10 Single Charts. Also das war wirklich so, das hat danach kein Deutschrapper mehr geschafft. Neulich ist es tatsächlich gerade erst vor ein paar Wochen passiert bei Taylor Swift, die auch mit 8 Songs dann in den Top 10 stand. Das klingt jetzt so, als würde das irgendwie so, ja, immer mal wieder passieren, aber das ist wirklich eine absolute Seltenheit. Also jetzt auch neulich bei Taylor Swift. Also es ist richtig, richtig krass einfach. Und tatsächlich ist es danach im Deutschrap dann nur noch Apache gelungen. 2020, das war so die Zeit, als sein Album Treppenhaus rauskam, da hat das geschafft, 5 Singles in den Top 10 zu platzieren, und Apache hat das Ganze dann noch ein zweites Mal geschafft, und zwar als das Album Gartenstadt rauskam. Das ist ja jetzt 2023 gewesen, also so vor 2,5 Jahren ungefähr, da hat er genau das gleiche geschafft, also auch 5 Songs in den Top 10. Und jetzt hat es eben Haftbefehl als 4. Deutschrapper in der Chart-Historie geschafft. Und was da aber die Besonderheit dabei ist, ist, dass halt kein einziger neuer Song dabei war, sondern dass alles alte Musik ist. Also Songs, die mal mindestens 5 Jahre alt sind. Und bei Raf Camora und Bones MC war es eben der Hype um das aktuelle Album, bei Apache jeweils auch der Hype um die aktuellen Songs. Und deswegen ist das schon was sehr, sehr Einzigartiges bei Haftbefehl.
Krass. Spannend, was du immer rausfindest, wirklich. Krass.
Ja, ich habe da auch noch ein bisschen tiefer jetzt recherchiert, weil das war letzte Woche, ne, wo er mit 5 Singles in den Top 10 stand. Und diese Woche steht er immer noch mit 4 Singles in den Top 10. Also zum Beispiel sein Song 1999 Part 3 ist sogar noch mal so ein Platz nach oben geklettert. Und auch da habe ich das mal verglichen jetzt so mit Bones und Ruff damals. Die haben das zum Beispiel nicht geschafft. Bei denen war so in der einen Woche 8 Songs und die Woche danach waren es dann nur noch 3 Songs. Mhm. Und ein Apache hat das in dem einen Jahr auch geschafft. In 2023 hat er auch in der einen Woche 5 Songs und in der anderen 4 Songs noch in den Top 10. Aber da, ne, also das, diesen Rekord hat jetzt Haftbefehl zusammen mit Apache auch dieses so 2 Wochen hintereinander. Und wie gesagt, man muss halt nochmal betonen, die Musik ist mindestens 5 Jahre alt, also die Songs, die da drin sind. Teilweise sogar 10 Jahre, 11 Jahre alt. Also das ist wirklich geisteskrank, krass, dieser musikalische Erfolg.
Krass. Ja, heftig.
Ja, und ich kann mich dran erinnern, als wir vor 2 Wochen gesprochen haben, haben wir auch so ein bisschen darüber geredet, was hat in der Doku uns gefehlt. Und ein zentraler Punkt, den auch viele kommentiert haben, war auf jeden Fall, dass die Mutter in der Doku ja gar nicht richtig erwähnt wurde. Also ne, nicht nur, dass sie jetzt nicht gezeigt wurde, was ja irgendwie auch verständlich ist, aber sie wurde einfach relativ stark weggelassen. Und es ging halt um die Geschichte mit dem Vater. Und im Nachgang haben wahrscheinlich auch Haftbefehl und Capo das halt mitbekommen. Capo hat dann auch ein Statement gemacht, in dem er einen längeren Text geschrieben hat. Auch Haftbefehl hat nochmal vor ein paar Tagen einen Post gemacht, wo er gesagt hat, er will sich auch nochmal separat mit einem Statement an seine Mutter oder einen Text auch zu seiner Mutter posten und welche Bedeutung sie für ihn hat. Und was ich dann aber interessant fand, war ein Interview von dem Regisseur Juan Moreno, das hat er, glaube ich, dem Spiegel gegeben. Und da hat er wirklich ein paar interessante Insights verraten. Und zwar zum einen war es tatsächlich geplant, dass die Mutter in der Doku vorkommt. Und es war auch alles arrangiert, also ne, es gab schon Aufnahmetag, es gab einen Termin, man wollte sich treffen und die sollte wirklich ein Bestandteil von dieser Doku werden. Aber sie hat dann anscheinend laut Juan Moreno in der Sprachnachricht dann doch an dem Tag abgesagt und gebeten, dass sie da doch nicht drin vorkommt, also bevor überhaupt dieses Interview stattgefunden hat, weil es ihr einfach zu schwer fällt, über ihren verstorbenen Mann zu sprechen und auch über das Schicksal, was jetzt eben ihren Sohn ereilt hat und der Zustand und wie alles gelaufen ist in den letzten Jahren, und hat deswegen darum gebeten, dass sie eben nicht in der Doku mit dabei ist. Und bei dieser Gelegenheit hat aber Juan Moreno auch noch was anderes verraten, was so nicht bekannt war, und zwar, wie dann überhaupt die Mutter nach Deutschland gekommen ist und was sie auch macht. Und das fand ich dann schon sehr, ja, faszinierend. Und zwar ist die Mutter Ruderin. Also die war früher professionelle, was? Ruderin bei Beşiktaş Istanbul.
Was?
Das ist, ich wusste auch, ich dachte immer, es wäre nur ein Fußballverein, ne, weil es einer der größten türkischen Fußballvereine, aber es ist halt insgesamt ein Sportverein. Und dort hat die gerudert und ist irgendwie in dem Zusammenhang dann nach Deutschland und hat dann auch den Vater kennengelernt. Und das war so ein Side-Fact, der bisher noch nicht bekannt war über Haftbefehlsmutter.
Was? Oh mein Gott, das ist ja so crazy.
Ja.
Hä, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ich hatte irgendwie so ein ganz anderes stereotypisches Bild jetzt irgendwie da von dem Kopf, was die Mutter macht.
Krass. Also so eine selbstständige, starke Frau einfach. Richtig, richtig krass. Also voll heftig irgendwie, wenn man so diesen Hintergedanken irgendwie hat oder so diese Hintergrundinformation, dass der Vater halt 1999 sich so sein Leben genommen hat und die Mutter so viel mit ihren Kindern aushalten musste, was der Drogenkonsum und alles drum und dran ist, so, dann hat man irgendwie so nicht dieses, ja, dann denkt man so, ey, das ist eine alte Frau, die irgendwie vielleicht auch ein bisschen gebrochen vom Leben ist. Und ich habe jetzt aber auch zum Beispiel ein Video gesehen, da haben, es gehen ja andauernd gerade alte Videos von Haftbefehl viral, ne?
Mhm.
Und das war irgendwie so ein Video von einem Fan, der an ein Auto rangelaufen kommt und schon anfängt zu filmen, und man sieht Haftbefehl auf dem Beifahrersitz und Haftbefehl sagt so direkt so, ey, nicht filmen, nicht filmen, nicht filmen. Achtet drauf, dass ihr nicht auf den Fahrersitz filmt, weil da sitzt meine Mutter so. Und die haben dann korrekterweise auch nicht gefilmt. Aber fand ich auch krass, also weil man weiß ja nicht, wie Haftbefehls Mutter aussieht. Und dass die Jungs dann auch so korrekt waren und dann nicht gefilmt haben und so. Aber auch da irgendwie, wie gesagt, so, man hat irgendwie so im Kopf vielleicht so ein Bild gehabt, jetzt auch, weil die Mutter nicht in der Doku vorkommt, als wäre das vielleicht eine Frau, die auch einfach, ja, schon älter ist und deswegen auch in der Doku nicht gezeigt wurde, aber ja, ne, so ich sag gerade, die ist so am Steuer gesessen und hat das Auto gefahren, so, weißt du, so, also diese ganzen Geschichten jetzt, diese Hintergrundinformationen geben irgendwie auch so voll das schöne Bild so und zeichnen, so voll ja. Das schöne Bild.
Ey, das ist so crazy, aber auch so voll schön, dass jetzt im Nachgang noch so viele Fakten über so eine legendäre Person wie Haftbefehl rauskommen, die halt diesen Spirit jetzt weitertragen, warum es immer noch so ein relevantes Thema ist. Ich habe auch irgendwas gelesen, ich kriege die Fakten jetzt nicht so gut hin wie du, aber das irgendwie, es ging noch mal um die Freigabe von dem Song In meinem Garten von Reinhard May, dass das anscheinend auch so miese Verhandlungen waren, dass man irgendwie das gar nicht freigegeben bekommen hat, aber dann hatte einer der Regisseure irgendwie Connection zu dem Neffen von der Managerin von Reinhard May und hat es dann so über diesen Weg gedribbelt, sonst wäre das einfach so, wäre diese Sequenz nicht entstanden, wo Haftbefehl diesen Song singt. Und die Bedingung war dann, dass aber dieser Neffe für diese Verhandlung in der Doku mitspielen darf. Und anscheinend war das dann am Ende, wo Haftbefehl in dieser Klinik ist, war er einer der, ja, dieser Krankenpfleger oder so, den durfte er dann spielen. Also so, auch so komplett absurd, ja. Ey, viel zu arg. Aber ja, also es geht auf jeden Fall noch weiter. Und zwar hat sich Nina Schuber auch nicht lumpen lassen, mal ihre Meinung zu der Doku zu äußern. Und zwar hat Nina Schuber einen Podcast, der heißt Die Leute lieben das. Und in diesem Podcast hat sie eben auch über die Doku gesprochen und hat da sie hat viel darüber gesprochen, aber hat eine Aussage getätigt, die jetzt für Aufruhr gesorgt hat. Und zwar hat sie gesagt, ich glaube, dass man die Person Haftbefehl und die Kunstfigur gar nicht aufrechterhalten werden kann ohne die Sucht. Ich glaube, wenn er clean ist, kann er auch keine Karriere mehr haben. Und das war so ein bisschen diese kontroverse Aussage. Die haben das auch sehr gepusht, muss man sagen. Also die haben aus so einem langen Podcast irgendwie so ein paar Sequenzen ausgeschnitten und dann auf Social Media geteilt und hat vor allem auch dieses Ding. Ich habe dann gesehen, die erste Reaktion, die ich gesehen hatte, war Fahrt, der gemeint hatte, Nina Schuber redet im Podcast über Haftbefehl und unterstellt ihm, er könne ohne Drogensucht keine Karriere haben. Hab das gerade als Ausschnitt gesehen. Ich wollte kurz durch den Bildschirm greifen. Ging leider, in Klammern zum Glück, nicht. Ich habe jetzt alles gesehen. Und was ich dann aber noch gelesen habe, war, dass sich Sierra Kid dazu geäußert hatte, der geschrieben hat, ich bin zu 100% überzeugt, dass ein Mensch immer die Kurve kriegen kann und gerade Haftbefehl seine beste Musik noch vor sich haben könnte, wenn er es schafft, clean zu bleiben. Was für ein Comeback das wäre, wenn er wie Gucci Mane super fit backkommt, bin nicht auf Ninas Seite da. Also sie hat auf jeden Fall ordentlich Backlash bekommen, was das angeht. Und ja, ich fand die Aussage, ich finde es halt auch kritisch, weil sie halt selber Künstlerin ist, irgendwie so eine Aussage dann irgendwie doppelt schwierig.
Ja, also ich habe das auch so mitbekommen, dass sich zum Beispiel Vater dazu geäußert hat, finde jetzt auch spannend, was Sierra Kid gesagt hat und habe mir dann aber auch gedacht, zum Beispiel bei dem Text von Vater, der hat ja schon drin geschrieben, so ich habe gerade den Ausschnitt gesehen und da gehen bei mir auch immer schon so Alarmglocken an, weil so ein Ausschnitt ist natürlich nicht der ganze Podcast, deswegen habe ich mir das auch mal angehört und gehört, was die so gesagt haben über die Doku insgesamt und es ist halt ein bisschen so, wie wenn wir hier reden über was, so bloß, dass da halt viel mehr Leute zuhören, so, aber du kommst so ein bisschen in so eine hitzige Diskussion und dann haust du hier mal ein paar Sachen raus, die sich dann so als Statement natürlich übel unglücklich anhören und letztendlich stehe ich da jetzt auch hinter nicht, das sind so harte Sätze, dieses so, wenn er clean ist, kann er keine Karriere haben, aber am Ende des Tages sagt Nina Schuber da auch insgesamt, wenn man sich das, die ganze Diskussion anhört, auch so einige wahre Punkte so, ne? Also sie sagt auch so, ey, für sie gibt's da keine Helden in dieser Doku und sie findet es auch ganz, ganz krass, dass jetzt so danach so gesagt wird, oh, die Frau ist so stark und so, weil das halt so voll dieses so, ja, aber was muss die Frau von Haftbefehl, die ja auch Nina heißt, was muss die eigentlich alles aushalten? Und Nina Schuber wünscht sich auch, dass die Frau das alles nicht ertragen muss, weil letztendlich Haftbefehl sagt, er liebt sie, aber die Taten sprechen da überhaupt nicht die gleiche Sprache so, ne? Also was die alles ertragen muss. Und ich meine, es ist ja auch wirklich, also sie hat in dem ganzen Diskussionspunkt hat sie eben auch kritisiert, so wie jetzt alle das so feiern, so von wegen, oder auch in der Doku, die Musikindustrie, die Manager, das so feiern, so von wegen, ach, wie lustig ist das, wenn der Haftbefehl da mal zu spät zu Meetings kam und dann ist das und das passiert so. Und das hat sie sehr, sehr stark kritisiert, dass das überhaupt so weit kommt. Und natürlich sind da halt so ein paar unglückliche Sätze gefallen, aber muss man auch alles so ein bisschen in den Kontext setzen, weil am Ende kann man ja auch sagen, guck mal, so Haftbefehl ist für mich auch jemand, ich höre den seit seit 2010, seit seinem Debütalbum. Ich habe das damals rauf und runter gehört. Das ist für mich einfach ein Held, so Haftbefehl. Mhm. So, also wirklich, ich habe seine Interviews gefeiert, alles. Und es fällt dann manchmal schwer, auch wenn man jetzt die Doku schaut. So, ne, du hast vorhin gehört, wie begeistert ich auch über die Rekorde spreche und so, die da so passieren. Aber irgendwo muss man halt auch sagen, ey, wenn man das mal so weglässt, dass der Haftbefehl der Musiker ist, der uns alle begeistert hat mit seiner Kunst. Aber wenn man das mal weglässt, so, dann ist da einfach nur ein Mann, der fast 40 ist und der irgendwie jeden Tag drauf ist, sich komplett aus dem Leben gekokst hat, Ballons nimmt, oft für seine Frau und seine Kinder nicht da ist. So, das hört sich schon gar nicht mehr irgendwie schön an oder toll an. Ja. So, und das hört sich schon sehr krass nach so, ja, also nichts irgendwie, was man so feiern sollte oder so von wegen so, ach, der ist ja so ein krasser Künstler oder so ein krasser Rockstar und so. Und das ist schon okay, dass er das macht. So. Ja. Also, ne, so, und ich glaube, da ging es viel darum.
Ja, ich muss auch sagen, irgendwie diese Szene, die mir auch sehr krass noch hängen geblieben ist, war, als dann einmal Nina Anhan gefilmt wurde und dann so abends alleine zu Hause war und dann morgens mit den Kindern und man dann so ein bisschen so gecheckt hat, ey, okay, krass, also dieses so, ey, Haftbefehl, der Rockstar, ganze Zeit unterwegs, hat halt auch diese andere Seite, dass sie halt so, eigentlich würde es denen gut gehen, aber die ist halt immer alleine und sowas. Also ja, das ist halt auch krass. Die ist jetzt auch, glaube ich, nochmal in einem gesonderten Interview mit Frauke Ludowig. Da bin ich auch mal gespannt. Da gab es so eine Kurzversion, aber da kommt nochmal was Umfangreicheres raus, wo man dann nochmal mehr ihre Sichtweise wahrscheinlich sehen wird.
Ja, okay, krass, weil ich glaube, da sind auch viele Fragen offen. Sie hatte nämlich neulich auch schon bei Instagram eine Fragerunde gemacht, wo sie auf so einige Sachen schon so eingegangen ist. Zum Beispiel hat sie anscheinend sehr viele Nachrichten bekommen, ob Haftbefehl handgreiflich geworden ist in all der Zeit. Und da hat sie auch nochmal hervorgehoben, ey, Haftbefehl und sie hatten ihre Streitigkeiten auf jeden Fall, aber Haftbefehl ist nie handgreiflich geworden. Ja. Und ich finde, das bestätigt auch so ein bisschen dieses Bild, was man von Haftbefehl hat, dass der so im Herzen eigentlich ein guter Familienvater ist, auch der so seine Kinder liebt und seine Frau, aber dass die Sucht ihm halt so krass zu schaffen macht und diese Probleme halt dafür sorgen, dass er dann einfach die ganze Zeit halt nicht da ist. Und Nina ist auch drauf eingegangen, auf die ganzen Vorwürfe so von wegen so, ey, warum hast du nicht die Kinder genommen, warum bist du nicht weggegangen und so. Und sie hat gesagt so, ey, ihr seht in dieser Doku, seht ihr halt einen Mini-Bruchteil von dem, was wirklich passiert. So, das ist ganz, ganz wenig von dem, was wirklich in den letzten Jahren passiert ist. Und wer weiß, was sie da nochmal im Interview gesondert auspackt, wenn es dann auch nochmal ein bisschen länger um die ganze Thematik geht.
Da war ich aber auch so froh, als sie das gesagt hat, weil Real Talk, das hätte es mir so voll verdorben. Und vor allem, du erinnerst dich doch schon noch an diese Sequenz, wo sie sowas meinte wie, den Eikurt, den liebe ich, aber den Haftbefehl nicht. Und dann hat sie so die Frage beantwortet mit so, ob er sie geschlagen hätte in dieser Zeit, so, also der Eikurt hat mich nie, und ich dachte schon so, bitte sagt nicht sowas wie so, aber der Haftbefehl. Oh, ja, ja. Und ich habe wirklich so gezittert, Gott, als ich das gesehen habe. Aber so, Gott sei Dank nicht. Und ja, das bringt mich jetzt auch auf eine ganz weirde Art und Weise noch zu einem anderen Thema, was ich noch sagen wollte. Und zwar, Nina Chuba hatte ja, die Kernaussage war ja trotzdem sowas wie so, ey, also so clean kann der nicht diese Kunstfigur aufrechterhalten oder so Künstler bleiben und sowas, auch wenn es aus dem Zusammenhang gerissen war. Aber das war ja so ein bisschen ihre Aussage. Und was ich da, ist jetzt so ein bisschen off-topic, aber so wild finde, wir haben ja vor einiger Zeit mal diesen ganzen Mäus-Skandal so miterlebt, der ja auch, also wo es ja auch ganz wild herging und sowas, der jetzt wieder aus dieser Klinik entlassen wurde und da gab es ja ganz verwirrende Aufnahmen und sowas, wo der wirklich nicht mehr er selber war und der scheint sich jetzt aber richtig gut erholt zu haben. Also ich habe jetzt so ein paar neue Videos von dem gesehen, wo der wieder wie früher so durch die Stadt geht mit so, ey, so Jokes macht, soll ich dir geben oder dem anderen verdoppeln? Also so dieses Jahr. Ich dachte mir so, hä, krass, dass man sich doch so erholen kann nach so einem wilden Ritt sozusagen. Und deswegen bin ich mal gespannt, ja, wie es bei Haftbefehl weitergeht.
Also wie gesagt, die Aussage von Nina Chuba safe überzogen, so, dass so, ich glaube, ein Haftbefehl kann sich sehr gut rehabilitieren. Und bei einem Mäus hat man gesehen, wenn man irgendwie Brüder hat, die auf einen aufpassen und einem dann wieder so ein stabiles Umfeld geben, dann geht das schon. Aber man muss natürlich auch aufpassen, also so die Gefahr, dass es ganz schnell wieder in die andere Richtung ist, die hängt halt, glaube ich, immer wie so ein Damoklesschwert überall.
Ja. Ja, und dann noch eine Sache, die so ein bisschen, also irgendwie hat diese News gar nicht die Aufmerksamkeit bekommen, wie ich dachte. Und zwar haben wir uns ja auch schon in der letzten Haftbefehl-Special-Folge so gefragt, was wird die erste Musik sein, die Haftbefehl rausbringt, wenn jetzt nach dieser Doku und alles mögliche und sowas, ja. Und kurze Zeit später, besser gesagt am 7. November, heute, wo wir aufnehmen, ist der 14., also vor einer Woche, kam dann so ein ganz kurzer Teaser raus von einem Song, der hieß, also der soll Runterkommen heißen, featuring Kado, also Haftbefehl featuring Kado, produziert von Flawless, Shoutout. und dann hat Haftbefehl nämlich diesen Teaser dazu auf seinem Insta auch gepostet gehabt. Und das, also das hat mich da schon so geschockt, weil das so, der hatte tagelang nur Sachen zu der Doku gepostet, nur so, Haftbefehl soll in den Lehrplan aufgenommen werden, Reinhard May äußert sich, nur so solchen Content, ja. Und dann kam dieser Song, wo so, du siehst, wie Flawless, also der Produzent, so ein Selfie-Video macht und dann so eine ganze Bande im Hintergrund, unter anderem eben Haftbefehl, nach wie vor mit so einer Maske über dem Gesicht und Kado diesen Song in die Kamera rappen mit so 4 Tage wach, 100 Gramm, ich bin zu drauf, ich muss runterkommen. Und der Song ging halt wirklich ab, ja. So muss ich ehrlicherweise zugestehen. Aber er war halt so voll konträr zu dem, was so normalerweise gerade, also was jetzt gerade der Vibe nach der Doku ist. Yeah. Und das hat man halt dann auch in den Kommentaren gesehen, wo alle so meinten wie so, Junge, ich will gerade nichts von dir hören mit 4 Tage wach, Digga, so lösch das und sowas, ja. So, wir wollen nie wieder, dass du drauf bist. Und ne, nach wie vor schwebt ja noch diese Frage im Raum, ist Haftbefehl clean? Wir wissen es nicht, ja. Und da, der hat auch richtig so mitgerappt mit so, yo, 4 Tage wach, 100 Gramm und sowas, ja. Und hat das Ganze dann aber tatsächlich wieder gelöscht. Also es ist noch zu finden auf dem Kanal von Flawless, weil der das in so einem Post mit so mehreren Slides, so als letztes Slide hatte, da kann man sich das noch angucken. Aber Haftbefehl selber hat das ganze Ding wieder runtergenommen und ja, wer weiß, wie das jetzt gewertet wird.
Werbung.
Leute, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen auf Instagram oder hier in den vergangenen Folgen, wir haben ja einen neuen Partner bei Deutschrap Plus und zwar Riggs London, ein Dufthersteller aus UK. Die Düfte sind extrem hochwertig, intensiv und langanhaltend und das Krasseste ist, ihr bekommt 100 Milliliter Eau de Parfum für 49,95 €. Und wir haben jetzt alle Düfte mal nach Hause geschickt bekommen und die Möglichkeit, die eine Zeit lang zu testen. Und deswegen, wir haben uns noch nicht abgesprochen, bin ich sehr gespannt. Lennart, was ist denn jetzt nach dieser ganzen Zeit dein Lieblingsduft?
Ja, wir haben ja so gemeinsam ein Testing gemacht. Und ich habe mich schon vor dem ersten Mal riechen verliebt gefühlt. So, weil wir hatten die ja alle zur Auswahl. Aber ich wusste schon so, dass dieses dunkelblaue Flakon bei dem Duft Novus, das hat mich so direkt gecatcht. Und seitdem, ich liebe diesen Duft. Also, weil ich habe so oft Situationen, ich treffe mich irgendwie mit Freunden und man weiß nicht, was der Abend bringt. Kann sein, man geht nur was essen. Aber vielleicht geht man auch noch in eine Bar oder sogar in einen Club. Oder wenn ich so auch an früher denke, so, wenn man noch so zur Uni gegangen ist oder kann auch sein, man macht danach noch irgendwie was mit Freunden oder geht zwischendrin ins Gym oder so. Ne? Mhm. Und man braucht einfach so einen Alltagduft und ich fühle mich einfach so richtig wohl, wenn ich so einen Duft habe, der einfach richtig fresh riecht, der einen so fresh fühlen lässt und so zu jeder Situation passt, dass man so auf alles vorbereitet ist. Und da ist einfach Novus von Riggs wirklich der perfekte Duft für mich.
Ja, ich erinnere mich auch daran, als wir die zusammen gerochen haben, war das echt so ein Highlight-Duft. Vor allem, ich finde es auch cool, dass bei Riggs immer so diese Duftpyramide mitgeliefert wird. Und zum Beispiel Novus sind ja so pinke Pfefferkörner, Rose, aber auch Patchouli drin. Also so ein mega komplexer Duft. Fühle ich auf jeden Fall. Und ich finde, der passt auch wirklich zu dir. So ein etwas frischerer Duft. Und wir wollten euch hier so ein bisschen so eine Empfehlung aussprechen, was ihr vielleicht auch so als Blind Buy einfach mal holen könnt. Wie gesagt, 49,95 € kosten ja die Düfte. Was ich auf jeden Fall noch mit reinwerfen würde, wäre auf jeden Fall der Duft Skepta. Das ist so der Bestseller und finde ich auch so ein absoluter Signature-Duft, also helles Leder, komplexe Noten mit Safran, Kardamom, so kann man sich das vorstellen, riecht auch so ein bisschen so rich und elegant und wirklich was so der Duft werden kann, für den man einen persönlich kennt. Von daher, das mal als 2 Empfehlungen, wie gesagt, Riggs London, check den Link in den Shownotes aus, 100 Milliliter Eau de Parfum für 49,95 € und wahnsinnig gute Qualität. Jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende.
Okay, finde ich aber gut, dass ihm das zu denken gegeben hat. Also, weil das war wirklich, also das war drüber einfach. Ja. So, da kommt die Doku, das ganze Land ist so, oh, der arme Haftbefehl, der hat jetzt irgendwie 2-mal im Koma und so. Überall diese Reels und Videos mit so dieser traurigen Musik drunter und dann bringst du so eine Hörprobe, also so, ich gebe dir recht, so der Sound war übel geil, aber das kannst du nicht nach der Doku bringen, also sowas Unreflektiertes, viel zu arg.
Ist so. Eine Sache, die ich noch gesehen hatte, und zwar Stefan Raab, Ja, ansonsten eine Sache, die ich noch gesehen hatte in Bezug auf die Haftbefehl-Doku, da hat auf jeden Fall jemand probiert, auch auf der Welle mitzuschwimmen, und zwar Stefan Raab, der hat vor einigen Tagen dann so ein Insta-Reel gepostet, wo die Teile der Doku genommen haben und das dann so umgemünzt haben, dass es auf Florian Silbereisen bezogen war, was irgendwie, wenn man das so erzählt, so übel witzig klingt. Ich habe es auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast schon gemerkt, so, das ist so die Idee eigentlich so, witzig ist, aber diese Umsetzung war so geschmacklos, fand ich. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber das war wirklich so richtig hängengebliebener Humor. Keine Ahnung, dass man so dieses Drama von dieser Doku, die gerade so mitschwingt, so nimmt und dann das so auf so übel affig mit so Florian Silbereisen so ummünzt. Boah, das war echt unangenehm.
Ey, es ist echt wirklich, man kann nur denken, so, das hätte ich niemals gedacht, dass man das so sagen würde, aber dass man einfach denkt, so, warum ist Stefan Raab nicht einfach in Rente geblieben? So, der hatte früher so ein Feingefühl dafür, was gut kommt. Ja. Und war vielleicht manchmal ein bisschen drüber, aber es war immer voll der Humor und mittlerweile versucht er alles so verzweifelt, sich dann auch immer wieder an Deutschrap so aufzuhängen. Also so im Sommer kam auch so eine übel trashige Verarsche von Raff und Apache, was auch so niemanden gejuckt hat, weil es so unnormal schlecht umgesetzt wurde. Also ich weiß nicht, welche Kreativagenturen da für die arbeiten, aber es ist wirklich komplett am Arsch. Ja. Ja. Ey, ich finde es so krass jetzt wirklich, wir reden schon wieder so lange über Haftbefehl, so, es ist wirklich krass, was diese Doku macht und was für Videos mir auch wieder so in den Feed gespült werden, so auch wirklich Videos, die halt früher offiziell bei Auftritten gepostet wurden und die man jetzt halt nochmal irgendwie mit anderen Augen sieht, wo man sich aber auch denkt, ey, warum hat man da früher nichts gecheckt? Zum Beispiel von diesem Geburtstagskonzert, was ja auch in der Doku eine Rolle spielt, ne, wo wir haben drüber geredet, wo Haftbefehl dann irgendwie selbst das Steuer übernimmt, dahin fährt und erstmal mehrere Stunden gar nicht klar ist, ob der überhaupt da auftreten kann und so. Und da hat damals der Kameramann offiziell hat das TikTok gepostet davon, wie Haftbefehl da so Geld in die Menge schmeißt. Und irgendwann so nach hinten geht bei der Bühne, so seinen Sohn mit nach vorne nimmt. Und wenn man das jetzt so aus den Augen, wenn man das jetzt so sieht, denkt man so, also viele Kommentare waren so von wegen, oh mein Gott, der Sohn hat Angst einfach so von wegen so, oh nein, Papa ist wieder nicht normal drauf, so mäßig so. Und er nimmt so seinen Sohn mit nach oben, dann winkt so der Sohn und währenddessen sieht man so, wie Haftbefehl so unter der Nase ganz viel Blut hat, wo man sich wirklich so fragt, so, ey, dieses TikTok ist seit 2 Jahren online, aber damals hat irgendwie das niemand so krass gecheckt, so von wegen, was da eigentlich abgeht. Krass. Und jetzt geht das halt nochmal krass viral, weil halt alle kommentieren so, ey, was geht? Und man sieht so wirklich auch diesen Blick, wie er so seinen Sohn so packt und so nach vorne nimmt, so von wegen, dass er da so am Hängen ist einfach so. Also das ist wirklich, wirklich heftig. Und eine andere Sache war noch ein Interview-Ausschnitt, den ich gesehen habe von Haftbefehl, der ist auch ein bisschen älter. Und da geht es tatsächlich, also so habe ich es mir zusammengereimt, um diese Szene, wo Haftbefehl den Vertrag bei Universal verlängert hat. Also um dieses Signing 2019, was in der Doku erzählt wird, dass er irgendwie mit Hotelschlappen da aufgekommen, so plötzlich viel zu spät zum Meeting kam, die CEOs in den Schwitzkasten genommen hat. Und in diesem Interview, wo Haftbefehl das so ein bisschen beschreibt, sagt er, er hat an dem Tag irgendwie so ein Hotelzimmer, so Hausverbot, glaube ich, bekommen, irgendwie Hotelzimmer zerstört. Es klang auch so ein bisschen, als hätten die so Fernseher aus dem Fenster geworfen, aber ich weiß nicht, ob das der Abend war oder wann anderer. Aber auf jeden Fall meinte Haft, dass er da irgendwie Universal Signing hatte und danach irgendwie mit Kapi am Tisch stand. Und deswegen kann man sich denken, was da abging. So. Und es ist irgendwie wild, wie man jetzt so im Nachgang so einzelne Sachen wieder so zusammenpuzzeln kann. Einfach, wo man checkt, so ey, da hat Haftbefehl schon mal über diese Szene geredet, die jetzt in der Doku wieder eine Rolle gespielt hat.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, krass. Ja, aber das ist ja jetzt auch perfekte Überleitung zum nächsten Thema, weil Kapi bringt eben auch eine Doku raus. Und also da können wir wahrscheinlich so puzzlestückmäßig, da müssen wir uns mal mit so rotem Faden und so kleinen Nadeln an so ein Brett stellen und so alles miteinander verbinden hier, aber das ist ja crazy. Ja, also irgendwie sehr überraschend fand ich, weil ich glaube, ich meine, Kapi hat schon hier und da auch mal in so einem Livestream so ein bisschen sowas in der Art gelabert, aber jetzt kam plötzlich ein Trailer aus dem Nichts vor, ich glaube, 2 Tagen auf Instagram, den Kapi eben auf seinem Profil gepostet hatte. Also erstmal die Fakten. Diese Doku soll heißen Der Weg ins Licht. Es wird produziert von Konstantin Film bzw. deren Dokumentarsparte. Das ist übrigens Deutschlands größte Produktionsfirma Und die Doku soll, zumindest laut Kapi, 2026 rauskommen. Ist allerdings ein bisschen zweifelhaft, weil die Doku wird immer noch gedreht und zum Beispiel bei Haftbefehl, das hattest du ja in der Folge sehr gut hergeleitet, war ja ein Abstand von mindestens einem Jahr zwischen Ende der Dreharbeiten und dem tatsächlichen Release. Also ob das wirklich 2026 rauskommt, muss man mal gucken. Und noch vielleicht die Frage, wo wird das Ganze erscheinen? Konstantin Film produziert eben für Sky, Prime Video und RTL. Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass es halt irgendwie Prime wird oder so, vielleicht so als Gegenstück, aber whatever. Und eigentlich weiß man nicht mehr als das. Es gibt nur noch so kleine so Informationsfetzen. Zum Beispiel habe ich so einen TikTok-Livestream gesehen. Da war Kapi auf so einem Laufband am Joggen und hat irgendwie über die Doku gesprochen. Und es war auch so voll verwirrend, weil er meinte so, nein, Doku kommt nicht. Und haben halt übel viele Leute kommentiert. Und er so, hey, aber guck mal, alle wollen, dass ich Doku mache. Und mit ihm in diesem Livestream war so King Khalil. Und der hat dann irgendwie so ein bisschen moderiert und meinte dann auch so, ey, okay, aber dann machen wir eine Doku. Die wird keine Doku, die wird ein Film. Aber wie eine Doku, aber wie ein Film. Und ich so, hä, was zur Hölle, ja? Und das Letzte, was man jetzt noch gesehen hat, war, dass Kapi dazu was gepostet hatte. Und zwar hat er geschrieben, 2026 nehme ich euch mit auf eine ganz persönliche Reise. Ihr werdet den echten Capital Bra kennenlernen, mit all meinen echten Emotionen, den Höhen und Tiefen, die mich ausmachen. Ich zeige euch, was mich wirklich berührt, was mich antreibt und wo ich herkomme. Freut euch auf eine Doku, die euch nicht nur unterhält, sondern euch wirklich berührt und euch zeigt, wer ich bin. Das wird was ganz Besonderes. Seid gespannt.
Ja. Er hat so noch irgendwie dazu, glaube ich, geschrieben in einer anderen Story, 2025 war das Jahr, in dem ich endlich in das Leben zurückgekehrt bin, das mir so lange gefehlt hat. Also man merkt, finde ich, wie gut es Kapi tut, dass er wieder ein richtiges Management an der Seite hat, in Form von Drilon, dass er wieder mit seinen alten Jungs unterwegs ist. So wie er sagt, ist er ja gerade im Moment einfach nur auf so, ne, er kifft noch, aber sonst halt keine anderen Drogen. Und was er schon, also ich finde es auch ein bisschen verwirrend, ne, dass er so schon davor Livestreams drüber gesprochen hat und so auch da erwähnt hat, ey, er will halt keine Doku machen wie Haftbefehl, wo man ihn so am Tiefpunkt sieht, sondern er will so eine Doku machen, wie er es halt rausgeschafft hat. Und dann spricht er so im Nachgang über so die Schattenseiten. Und mir gibt es gerade so ein bisschen so Vibes, als wäre das Ganze halt jetzt gerade in der Entstehung, dass man sich unterhält. Und mir kommt es fast ein bisschen voreilig vor, dass dieser Trailer erscheint, weil der ja auch so relativ simpel zusammen, also das ist ja noch kein offizieller Trailer, sondern das wurde so ein bisschen schnell zusammengeschnitten.
Ey, das war auch mein erster Gedanke. Also mein erster Gedanke so war direkt so, okay, da reitet jetzt jemand die Welle mit. Weil es war so, okay, Hafti-Doku kommt raus, übelster Erfolg, kurz danach wird Ratar-Doku angekündigt und dann kommt so Kapi mit diesem Trailer und für die, die den Trailer nicht gesehen haben, es sind ausschließlich Bilder von irgendwelchen vergangenen Events, Musikvideos, Autogrammstunden, Interviews, was weiß ich, also Material, was schon seit langer Zeit existiert, plus eine Recording-Session nur von Kapi, wo er in so einem Hotelzimmer ist und so in die Kamera redet so ein bisschen. Also auch keine anderen Leute, kein Nico Backspin oder Jan Delay oder so, die sich dazu äußern, ja, sondern also wirklich nur Kapi. Und was ich mir auch dachte, ich habe mich echt gefragt, also Konstantin Film, die verstehen schon ihr Handwerk. Für mich sieht dieser Trailer so aus, als ob so Kapi irgendwie so eine Rolle Film irgendwo rumliegen hatte von dieser einen Aufnahme und so, ey, ich mach das jetzt selber oder so. Da ist so ein Cut drin, der so ganz komisch ist, also der so nicht professionell aussieht. Und auch manche Aussagen von Kapi sind so komisch. Zum Beispiel war so ein Stelle, sagte sowas wie, ich hab mehrere, also viele Probleme, mein Bruderherz, man kann das nicht alles auf einmal sagen. Und es ist so eine Aussage, die man so random in so einem 2-Stunden-Livestream so droppt. Aber für so einen Trailer, wo so Live-Auftritte, Rückblicke und dann so wenige Aussagen des Protagonisten reingeschnitten werden, dann nimmt man nicht so einen dahergelaberten Satz, weil so, Bruderherz, ist so viel, ich kann nicht über alles reden. Das ist so ein nichtssagender Satz, ja. Also weißt du, was ich meine? So, als ob das wirklich so schnell, komm, wir wollen jetzt diese Welle mitschwimmen, rausgeballert wurde. Also, komisch irgendwie.
Ich glaube, so war es auch. Also ich kann mir vorstellen, dass so diese Idee da ist und vielleicht auch schon mal halt so die Dreharbeiten irgendwann angefangen haben. Du hast diese Hotelzimmer-Szene beschrieben, wo er so im Bademantel da sitzt, so eine Kippe raucht. Mhm. Und irgendwie sieht das auch nicht aus wie der aktuelle Kapi, sondern da hat Kapi noch so Bart und so. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann so der 2021er Kapi oder so war. Also, dass das irgendwann vor ein paar Jahren gedreht wurde und dass jetzt echt jemand so von Kapis Kollegen mal schnell zusammengeschnitten hat und Kapi vielleicht so ein bisschen diese Angst hatte, ey, jetzt kommt Haftbefehl-Doku, Ratar-Doku wurde offiziell, aber da gibt's noch keinen Trailer und so. Das heißt, es haben vielleicht auch noch nicht so viele Leute mitbekommen. Lass mal schnell machen und lass einen Trailer rausbringen, damit es nicht irgendwann so kommt, so jetzt werden viele Dokus angesagt und dann heißt es so, ja, Kapi will jetzt auch eine Doku machen. Weißt du, was ich meine? So ungefähr, ja, dass es so safe in der Öffentlichkeit man so dieses Bild so ein bisschen framed und ich glaube, die Gespräche, wer die Doku gerade macht, das findet halt gerade erst statt. Kapi hat dann zum Beispiel auch einen Screenshot gepostet von einem Teams-Call, wo Drilon drin ist und wo eben drei Leute von Konstantin mit dabei sind und unter anderem eben auch zum Beispiel der eine Gründer mit dabei ist und so. Ne? Also das ist, glaube ich, es fühlt sich so an, als wäre das gerade alles erst in der Mache und am Entstehen und kann auch noch ein bisschen dauern, bis ja, da dann was Handfestes am Start ist. Aber es wäre geil und ich würde mich drüber freuen, je nachdem, was da kommt.
Ich kann mir halt auch vorstellen, dass irgendwie dadurch, dass halt die Haftbefehl-Doku so ehrlich war und so gut produziert war, dass es jetzt einfach so die Messlatte anhebt und die Dokus, die wir in Zukunft erwarten können, auf einem ähnlichen Level ähnlich und gut produziert sind, weil man sonst sagen muss, ja gut, also sonst ist es halt viel schlechter irgendwie. Also so,
ja,
ne, also die waren halt First Mover und die waren jetzt die Ersten, die es gemacht haben, aber ja, kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie, ja, Kapi-Doku und sowas beeinflussen wird.
Ja, aber ich habe halt ein bisschen Angst davor, dass das halt so dieses so, aber es kann, ist natürlich auch vielleicht ein bisschen real, wenn sich Kapi wirklich bessert, so, ne, dann ist es ja auch nur real zu sagen, so, ey, das war halt alles damals die Probleme und jetzt ist alles gut, aber ich habe Angst, dass es so eine weichgewaschene Doku wird, also so die Vergangenheit muss schon krass aufgezeigt werden, da frage ich mich halt, welches Filmmaterial gibt's da gerade, weil halt auch Kapi so oft Management gewechselt hat, also auf wie viel hat er gerade noch Zugriff, zum Beispiel sind dann Kapi und Peter Rosberg auch aneinander geraten. Peter Rosberg kennt man ja noch damals als Kumpel von Bushido. Der war ja damals so bei der Bild-Zeitung Redakteur. Mittlerweile ist er nicht mehr bei der Bild-Zeitung. Ich weiß gar nicht, was der macht. Aber der hat auch seine Zweifel gesetzt, so ob diese Doku wirklich gut wird und hat dann eine Liste veröffentlicht, wer halt alles Management oder Rücken von Kapi war. Und zwar geht die Liste folgendermaßen: Drilon, Ashraf, El-Zain, Miri, Chechen, Drilon. Hashtag Liste wäre noch fortzuführen. Also damit will er aufzeigen, wie häufig anscheinend Kapi so seinen Rücken und Management gewechselt hat. So, ne? Also bei Drilon hat es angefangen, dann kam Ashraf und dann kamen ganz viele andere und mittlerweile ist es wieder Drilon. Peter Rosberg hat dann dazu noch geschrieben und dazwischen ganz viele Aussagen bei der Polizei samt temporären Polizeischutz, was ja überhaupt nicht beanstandenswert ist, im Gegenteil. Aber was soll da am Ende rauskommen? Wie viel Wahrheit kann da drin stecken?
Ja.
Und ich meine, Wahrheit kann da trotzdem viel drin stecken. Ich meine, man könnte ja alles offen auch thematisieren, diese ganzen Rückenschwierigkeiten, Clans fordern Geld, die Thematik, Anschlag auf Familie, wer dahinter steckt. Kapi hat das ja mittlerweile auch selbst bestätigt, wer dahinter steckt. So, ne, dieser Samim, der auch mal ein Manager von Kapi kurzzeitig war. Aber es muss halt auch offen angesprochen werden, ja, in der Doku, dieses ganze Hickhack und hin und her.
Und es muss halt auch so sein, dass man es aber auch so von außen versteht. Also wir sind jetzt so Deutschrap-Nerds irgendwie, die so dieses ganze Ding so checken, aber so das, also weißt du, so sehr verworren irgendwie. Also du musst, um manche Dinge leicht zu erklären, doch relativ tief tauchen. Boah, und ich muss auch sagen, ich bin im Moment auch so krank hin und her gerissen, was so Kapi angeht, weil irgendwie, der war so zurück und dann zum Beispiel jetzt vor ein paar Wochen, als dieser Moment war, wo er bei Samra auf der Bühne war, die Berlin lebt 3 angekündigt haben, haben wir schon gesagt, war so einer der geilsten Momente überhaupt. Dann bin ich einfach so glücklich, dass er an sich wieder da ist. Aber dann so, ich persönlich fühle dieses, kommt, nehmt den Kapi-Bonus, Livestream irgendwie, wo der immer so voll verschwitzt vor seinem PC hängt irgendwie so. Das ist so gar nicht meine Welt und finde ich, passt auch gar nicht in dieses Bild, was man von einem Kapi erzeugen könnte, so dieser übelste, große Artist, mehr Nummer 1-Hits als die Beatles in Deutschland und, ja. So, dass ich bin jetzt so voll zwiegespalten. Plus, aber das kann man jetzt nicht sagen, aber also auf mich wirkt der nicht clean. Ich sehe den zwar so im Stream, im Gym jetzt manchmal und sowas, ja, aber so dieses dauernd so neben der Spur hängen und verschwitzte und was weiß ich. Irgendwie
aber
fühlt sich das fake an, jetzt eine Doku anzukündigen, wo er sagt, wie er wieder nach oben kommt. Davor muss er erstmal wieder Nummer 1 Hits landen, damit diese Storyline funktioniert, weißt du?
Ja, ich meine, also so dieses so clean oder nicht, so, keine Ahnung, ich meine, wenn du kiffst, so natürlich siehst du dann nicht ganz fit aus, so. Und das sagt er ja auch noch, dass er das macht, so. Also, dass er damit nicht aufgehört hat. Und ich weiß, also ich check, was du meinst, so manchmal denke ich das auch. Aber Tilo hatte halt mal was gepostet, so, dass er nie wieder darüber posten würde, ob er gerade clean ist oder nicht. Also, welche Phase er gerade durchmacht. Weil die Leute in den Momenten, wo er tatsächlich clean war, geschrieben haben, ey, du siehst voll fertig aus, guckt euch den an, der ist voll am Arsch. Und in den Momenten, wo er so druff irgendwie Story gemacht hat, haben die Leute kommentiert so, ey, du siehst viel gesünder aus und alles drum und dran. Und das ist mir so voll nachträglich so im Kopf geblieben, dass das halt nicht entscheidend darüber ist. So, was weißt du, so dass so alle Leute kommentieren das, dann fängt man das auch an zu glauben, weil man dann auch drauf achtet, wie plötzlich das Augenlid gezuckt hat und wie Kapi da aussah und wie der Rapper da aussah und da und da, aber so, wir können das nicht beurteilen und es kann ja wirklich sein, in einer Phase, wo du die ganze Zeit druff bist, dass du dann halt auch viel fitter aussiehst, als in einer Phase, wo du damit aufgehört hast und dann irgendwie plötzlich zunimmst und ein aufgeschwollenes Gesicht hast oder so. Das ist super, super schwer, so durch den Handybildschirm zu beurteilen, deswegen, ja, wir wissen es einfach nicht, sagen wir so, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass er gerade einigermaßen fit ist, so, und auf einem guten Level ist. Im Vergleich zu den anderen Jahren.
Ich wünsche mir auf jeden Fall.
Yes. Aber wir kommen mal zu einem Thema, was wir neulich schon angerissen haben. Und zwar Bushido und der LKA-Skandal. Da gibt es jetzt nämlich noch mal ein bisschen Bewegung drin. Also noch mal ganz kurz zusammengefasst, was ist überhaupt passiert? Bushido hat ein Interview bei Frauke Ludewig gegeben. Und dort wurde dann plötzlich entdeckt, dass ein paar LKA-Beamte drumherum stehen. Genau genommen zwei. Und dann hat man sich gewundert, ey, warte mal, Bushido hat doch schon lange keinen Polizeischutz mehr, was machen da die Beamten überhaupt? Und plötzlich ist rausgekommen, dass anscheinend Beamte vom LKA auch nach Ende des Polizeischutzes noch nebenbei für Bushido gejobbt haben und ihm, ja, halt so Security-Dienst erwiesen haben, was natürlich nicht klar geht. Deswegen gab es dann intern Disziplinar- und Strafverfahren beim LKA. Ein komplettes Dezernat wurde daraufhin aufgelöst. Also das war wirklich ein richtig heftiges Beben in Berlin und eine richtige Krise beim LKA. Und jetzt ist es tatsächlich auch so, dass gegen Bushido ermittelt wird. Also Bushido war am Anfang noch nicht im Fokus der Ermittlung, sondern halt nur die Beamten. Aber jetzt wird wohl gegen Bushido wegen Korruptionsverdacht ermittelt von der Staatsanwaltschaft. Und es geht dabei um den Punkt Vorteilsgewährung, was eine Straftat ist und zu den Korruptionsdelikten gehört. Und das kann mit bis zu 3 Jahren Gefängnis bestraft werden. Und es wird auch nicht nur gegen Bushido ermittelt, sondern jetzt auch gegen 2 Personen vom LKA wegen Vorteilsnahme. Also die das eben ja angenommen haben, die Bezahlung dann zum Beispiel. Und ja. Bushido hat sich bisher aber noch nicht dazu geäußert. Aber ja, das Krasse ist eben, dass wenn das jetzt irgendwie tatsächlich zu einer Verurteilung kommen sollte, dass es dann bis zu 3 Jahre Knast für Bushido geben kann.
Ja, also es geht ja vor allem um diese Möbel und Elektrogeräte, die er denen geschenkt hat und diese Bootsparty und sowas. So wie ich das jetzt verstanden habe, ist halt die Frage, ob das einfach nur eine nette Geste von Bushido war, von wegen so, ey, er hat ihn halt das irgendwie geschenkt, oder quasi wie so eine Art Bezahlung. Und wenn das halt eher der zweite Fall ist, dann ist es sehr schlecht für die Situation. Plus, was noch dazu kommt von diesem ganzen Vorteilsgewährung, da gibt es halt auch so von bis, wie es halt häufig so im Gesetz ist. Und es könnte aber bei Bushido auch am schlechteren Ende sein, also dass er doch die Höchststrafe bekommt. Und zwar, wenn das Ganze systematisch ablief. Und dafür, dass es eben so eine systematische Vorteilsgewährung war, spricht, dass eben sehr viele Personen involviert waren. Das ging über Jahre hinweg. Da waren hochrangige Angestellte drin, wie der Kommissariatsleiter und so weiter. Also wenn man das so nachweisen kann, er hat sich da so ein System aufgebaut mit diesem so Schutzgeld, aber dann, weißt du, sowas, dann ist es halt eher schlimm. Und deswegen, ja, ist jetzt wirklich tatsächlich mal eine spannende Frage, was da rauskommt. Also
von wegen Bushido hat nicht kriminell. doch ein Gangster-Rapper irgendwie.
Oh mein Gott.
Aber es gibt auch gerade noch mal Bewegung, habe ich jetzt in dem Zusammenhang gesehen, Schlagzeilen. Es gab ja diesen großen Bushido versus Arafat Abu Chaka Prozess und Arafat wurde ja an sich freigesprochen, aber trotzdem auch wegen einer Sache zu einer Geldstrafe verurteilt. Und zwar war die Problematik, dass Arafat eben immer diese Gespräche aufgenommen hat. So, weißt du noch so? Der hat ja immer die Gespräche mit Bushido aufgenommen und deshalb wurde er zu 90 Tagessätzen zu je 900 Euro belangt, ne? Oder wie sagt man so, verurteilt so. Und insgesamt sind das 81.000 Euro. Arafat hat danach ja Berufung eingelegt und das prüfen lassen, ob da irgendwie ein Fehler ist oder ob das nicht eigentlich zu hoch angesetzt wurde. Und da ist jetzt das Urteil gefallen, dass Arafat diese 81.000 Euro zahlen muss. Und das noch so als kleiner Nachtrag zu diesem XXL-Prozess, den es damals zwischen Bushido und Arafat gab.
Werbung.
Lass uns mal über die neueste Sorte von Effekt sprechen, und zwar Gasos. Ich habe die ja relativ lange irgendwie nicht geschafft zu probieren, wohin Lennart sich schon getastet hatte. Und deswegen will ich jetzt erstmal von dir wissen, Lennart, was ist denn dein Fazit? Jetzt, wo du schon ein paar Wochen Erfahrung hast mit Gasos, wie findest du es?
Hey, bei mir ist es halt einfach so ein heftiges Feeling so mit Gasos, weil ich mich da noch so voll genau dran erinnern kann, weil ich das erste Mal das probiert habe, weil die Sorte kam raus und unser Promopaket von Effekt war noch nicht da mit den Sorten und dann war ich bei Kaufland und habe gesehen, geil, das ist im Angebot, habe direkt was gekauft und das war so Sommeranfang, irgendwie so für mich so ein ultra warmer Tag, gefühlt so einer der ersten im Jahr, so blauer Himmel und alles und ich verbinde es so krass noch mit diesem Moment, einfach so im Park eine Dose Gasos fetzen und ich finde, es ist halt wirklich so geil. Ich hole mir manchmal so in der Mittagspause so einen richtig schönen Kebab und dazu halt so einmal so ein Effekt Gasos, am besten dann natürlich noch so aus der All-You-Can-Drink-Maschine, aber so ist auch geil, ist wirklich beste Leben, ja.
Geil, ey, da hast du schon so einen guten Punkt angesprochen und zwar, wir bekommen ab und zu mal so kleine Pakete von Effekt geschickt, so es gibt eine neue Sorte, hier ist so ein kleines Paket, was so mit der Post kommt und sowas, ja. Jetzt haben wir mal wieder eine Ankündigung bekommen für ein Paket, ja, und ich dachte so, ja, easy, Postbote kommt hoch, bringt es vorbei, ja, dann wurde ich irgendwann angerufen, ja, Spedition XY, wir laden gleich ab, Bordsteinkante. Ich so, mein Gott, was haben die Kolleginnen und Kollegen uns denn darüber geschickt, ja, dann bin ich runtergegangen, der ist gerade dabei mit dieser Laderampe, mit so einem Hubwagen, so eine komplette Holzpalette abzuladen, ja, mit Effekt Energy drauf. Ich so, was zur Hölle? Ja, und dann hat er mir das dankenswerterweise noch in den Innenhof gefahren und ich habe mal geguckt, es waren 123 Kilo Effektdosen hier hochgetragen in den dritten Stock, aber jetzt sind wir erstens mal richtig gut ausgestattet und zweitens mal war das erste, was ich gemacht habe, habe ich mir ein großes Glas genommen, Eiswürfel rein, Gasos auf, reingeschüttet. Ich war noch voll in diesem so verschwitzten, fertigen Modus. Es war ein heißer Sommertag und dann habe ich es getrunken und ich war so überrascht, wie krank lecker es schmeckt. Nicht nur so, also okay, lecker ist lecker. Es schmeckt so schön abgerundet, als ob man so Limette, Zitrone und irgendwelche Blüten und es ist süß und geschmackvoll einfach. Ich war so überrascht, was die da wieder gezaubert haben. Also wirklich jetzt endlich nach all dieser Zeit kann ich es auch empfehlen. Und das Zweite, was du auch schon gesagt hast, meine direkte Assoziation war, das und ein Döner. Also so, das passt so gut zusammen einfach.
Ja, Mann.
Richtig geil. Also checkt es auf jeden Fall aus, die ganz neue Sorte Effekt Gasos, ultra lecker, richtig, richtig geil, so Limette, Zitrone, einfach erfrischend, checkt es ab und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende.
Ja, dann lass uns gerne mal über künstliche Intelligenz sprechen und über eine sehr spannende Klage, wie ich finde, und zwar die GEMA. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an ein sehr spannendes Gespräch, Lennart, du vielleicht auch, als wir auf dem Splash-Festival waren, da hatten wir so eine kleine Zeltgemeinschaft um unser Zelt herum und da war auch eine Person, die bei einem Major-Label, ich glaube Universal oder so, gearbeitet hat und wir hatten so einen Talk über so, ey, wie krass es jetzt ist mit AI und was man damit nicht alles machen kann als Musiklabel und sowas und sie war aber so sehr strikt, so auf gar keinen Fall, also so wir als Label, so alle Major-Labels, wir sind komplett gegen AI. Stimmt. Und diese ganzen Entwicklungen und so. Und das hat man jetzt da, finde ich, auch gut gesehen. Also, es ging um Folgendes. Es gibt aktuell 2 Klagen von der GEMA gegen große AI-Player im Musikbereich oder eben auch allgemein im AI-Bereich. Und zwar Folgendes. Im Januar hat die GEMA gegen Suno AI geklagt. Erinnerst du dich noch daran, Lennart? Da hatten wir, das war so ein übelster Hype in Deutschland, wo alle auf einmal so AI-Rap-Songs gemacht haben und wir haben auch hier im Podcast mal einen abgespielt. Und da ist quasi die Klage, dass dieses Suno AI, das wurde halt auf echten Songs trainiert und kann jetzt Songs wiedergeben, die so fast so gut sind wie echte Songs sozusagen. Und daran sollten ja die Künstler mitverdienen, die die ursprünglichen Songs mit Kreativität und jahrelangem Musikinstrumente lernen und so weiter halt erstellt haben. Da wurden so Beispiele gezeigt. Also es gibt da eine ganze Webseite von der GEMA selber, wo sie halt zu diesen beiden Klagen so ein bisschen Kontext geben, wo sie halt mithilfe von Suno AI den Song Daddy Cool probieren, ne, zu generieren. Und der Song, der rauskommt, ist wirklich nahezu identisch wie der echte Song Daddy Cool. Und da merkt man halt, okay, gut, da stimmt irgendwas nicht ganz. Und diese Klage läuft im Moment noch. Die Verhandlung ist für den 26. Januar 2026 geplant, also gar nicht mehr so lange. Und dann gab es aber noch eine zweite Klage, und zwar gegen OpenAI. Und OpenAI ist ja das Unternehmen, was hinter ChatGPT steht. Und da war die Klage, da ging es darum, dass OpenAI Songtexte korrekt oder bis zu 99% korrekt wiedergeben kann, ohne dass OpenAI dafür Lizenzen bezahlt. Denn auch dafür muss man Lizenzen bezahlen. Zum Beispiel sowas wie Genius, diese Webseite, wo ihr euch alles Lyrics angucken könnt. Die haben eben, die zahlen eine Lizenz an die GEMA, dass sie irgendwie diese Texte da zeigen können und sowas. Und dazu hat die GEMA dann bei dieser Verhandlung 9 Songs als Beispiele mitgenommen. Das war unter anderem Über den Wolken von Reinhard May, den du letztens noch gedroppt hast, In der Weihnachtsbäckerei von Rolf Zukowski, Sherry Sherry Lady von Modern Talking und viele andere Songs. Und dann haben sie quasi beweisen können, dass wenn du ChatGPT sagst, hey, gib mir mal bitte die Lyrics davon, dass die eben wahrheitsgetreu ausgespuckt werden. So, und jetzt am 11. September hat dann das Landgericht München dieses bahnbrechende Urteil entschieden, was wirklich sehr, ja, fundamental wichtig ist, und hat quasi OpenAI verklagt, dass sie entweder Lizenzen von der GEMA kaufen müssen, um diese Songtexte zu zeigen, oder eben in Deutschland nicht mehr aktiv sein dürfen, beziehungsweise diese Art von Services nicht mehr anbieten dürfen. Also wenn du sagst, hey, gib mir die Lyrics, dann müssen sie halt irgendwie sagen, nee, können wir nicht oder sowas. Und jeder Künstler, auch unsere Deutschrapper, sollten ab sofort daran mitverdienen, wenn ihr sagt, hey, gib mir mal die Lyrics aus.
Krass.
Ja, aber richtig so. Also es war dann so, dass OpenAI hat dann quasi argumentiert und gesagt, hey, also guck mal, so ist es ja nicht, wir speichern ja nicht die Lyrics bei uns, also bei OpenAI selber gibt es jetzt keine Datenbank, wo die Lyrics hinterlegt sind, aber ChatGPT wurde so trainiert auf Daten aus dem ganzen Internet, dass der die quasi sich so zusammensuchen kann aus sämtlichen Quellen, und das ist so ein mathematisches Modell und so weiter, wo sie ja recht haben, also das stimmt ja schon, aber trotzdem hat der Richter dann gesagt, das ist mir egal, wenn man fragt, was sind die Lyrics von X und ihr könnt die Lyrics anbieten, dann ist das die Definition von, ihr habt die irgendwo gespeichert und gebt die dem Nutzer wieder. Das ist quasi nur eine Umgehung von Urheberrecht. Also wie ihr das macht, ob das mathematisch ist oder nicht, ist ja mir jetzt egal. Am Ende gebt ihr das wieder und dafür müsst ihr halt Lizenzen bezahlen.
Krass. Das heißt, dann ist es wahrscheinlich oder eventuell in der Zukunft so, wenn die sich nicht irgendwie einigen können, ich frage irgendwie an, gib mir die Lyrics von Capital Bra und Samra Hurakan und dann kommt da eine ablehnende Aussage dann.
Ja, genau. Wahrscheinlich, also das nehme ich an. Ja. Oder halt, es kommt die Antwort, und da gibt es auch so Lizenzmodelle. Also das ist jetzt nicht so teuer, denke ich mal, aber trotzdem ja. Und es steht jetzt auch eine relativ hohe Klage im Raum. 7-stellig soll das Ganze sein, aber ähnlich wie der Arafat versus Bushido Ding wird es wahrscheinlich auch jetzt noch einige Jahre gehen, bis das final entschieden wird. Okay, aber ja, es gibt noch eine andere, also wirklich witzige KI-Story, und sie betrifft Contra K. Und das ist wirklich so absurd und zeigt auch so diesen KI-Schneeball-Effekt und warum man wirklich auch KI-Ergebnisse immer gegenchecken sollte.
Ja.
Und zwar hat 2019 eine Journalistin, die hieß Selina Euchner, von dem Schweizer Magazin Blick Contra K interviewt. Und irgendwo bei diesem Beitrag war halt eben ein Foto von den beiden und als Bildunterschrift stand da Rapper Contra K mit Blick-Redaktorin Selina Euchner. So, und da war, ich glaube, es war mit so einem Plus, also so Rapper Contra K plus, ne, Selina Euchner. Und dann ist das ganze Ding gestartet. Und zwar gab es anscheinend so einen Betreiber von so einer KI-Webseite, die ganze Zeit so das Web durchsucht nach irgendwelchen News, die aufpoppen, die umformuliert und daraus wiederum News postet. Ja, irgendwas Spannendes.
Oh Gott, ich glaube, ich weiß sogar, wer das ist. Also so im Sinne von so, ich bin so gespannt, was die Story ist, weil ich habe nur die Headline davon gelesen. Aber ich kenne so eine Seite, die jetzt immer kommt, so wenn man was sucht und die hat dann auch so, weißt du, die verwendet keine echten Bilder von den Artists, sondern die hat dann so, ich glaube, ich habe dir es sogar mal geschickt, so bei Sixten dann so ein KI-Bild von Juju Nura, was so nachgezeichnet ist und so. Oder nee, nicht nachgezeichnet, sondern das ist so fotorealistisches Bild von einfach einer Frau, die so ähnlich aussieht wie Juju und halt einer schwarzen Frau, die so ähnlich aussehen soll wie Nura, so mäßig, so weißt du. Und so funktioniert die Website. Und wenn man sich ein bisschen mit Deutschrap auskennt, merkt man manchmal auch, was für ein Schrott da drin steht. Deswegen 100% sind es die. Okay, erzähl weiter.
Oh mein Gott. Ja, das musst du auf jeden Fall im Nachgang nochmal schicken. Ja, okay, crazy. Genau, also diese Webseite hat quasi diese Bildunterschrift fehlinterpretiert und hat gedacht, okay, dieses Contra K und Selina Euchner, so, dass die halt zusammen sind und hat dann einen Beitrag geschrieben, wo drin steht, also Contra K ist bekanntermaßen, also der ist verheiratet und der hat auch 2 Kinder, glaube ich, oder 3 Kinder sogar. Und die hat dann einen Beitrag geschrieben, dass eben Contra K und Selina Euchner zusammen sind und mehrere Kinder haben. Dann sind andere KI-Webseiten, die auch wiederum sowas scrapen und darauf News erstellen, darauf aufgesprungen und haben noch mehr Beiträge geschrieben. Danach, es geht noch weiter, danach hat Google hat ja dieses so, wenn ihr was googelt, dann kommen so einerseits so Webseitenvorschläge, aber auch dieses so Frage-Antwort-Ding oder wenn man sowas googelt wie so, wie alt ist Haftbefehl, dann kommt so eine fette Antwort direkt und sowas, ja. Und das funktioniert so, dass Google Ergebnisse, die häufig im Internet vorkommen, als wahr annimmt, ja. Dadurch, dass so viele KI-Webseiten dann geschrieben haben, die wären ein Paar, hat Google gedacht, das wäre wirklich so und hat angegeben, wenn man gefragt hat, wer ist die Frau von Contra K? Selina Euchner. Dann ging es weiter, dass Chatbots, wie zum Beispiel ChatGPT oder Perplexity, die werden darauf trainiert, auf Webergebnissen, wie wir ja gerade schon in dem GEMA-Fall gehört haben, ja. Die haben dann gelernt, dass auch die beiden ein Paar sind. Ich habe zum Beispiel vor dieser Folge, habe ich ChatGPT gefragt, gemeint, wer ist die Frau von Contra K? Antwort, Selina Euchner. Und jetzt kommen die ganze Zeit solche Sachen zurück und ihr ist es irgendwann dann aufgefallen, die hat irgendwann mal so random so sich selber gegoogelt und dann kamen so diese Vorschläge und sowas und ja, hat das dann festgestellt und das ist einfach komplett absurd.
Wild. Alter. Plottest wäre, wenn die jetzt so deswegen in Kontakt kommen und so anfangen, sich zu daten und wirklich ein Paar werden.
Also wie gesagt, Contra K ist verheiratet.
Okay, ich nehme alles Kinder zurück, damit es keinen Ärger gibt. Ja.
Aber ja, also zu wild. Und es war dann auch irgendwie so, dass als es dann rauskam, hat sie das so gemeldet. Und anstatt, dass diese Webseiten diese fehlerhaften Beiträge runternehmen und sagen, gut, das stimmt ja offensichtlich nicht, haben sie dann entweder ihren Namen geändert in so, also sie heißt Selina Euchner und die haben sie dann umbenannt in so Celine mit so einem Apostroph Euchner oder haben einfach so einen ganz anderen Namen gemacht. Wenn ihr jetzt googelt, ich habe es gerade nicht in meinen Notizen, aber so da kommt dann so ein anderer Name, einfach so wie so Christina Müller, also so ein normaler Name sozusagen, ja. Den die so einfach geändert haben und da sind wieder dann neue KIs draufgegangen und so. Ey, es ist so wild. Es ist wirklich, Junge.
Und da sagen Leute so, KI soll unsere Jobs als Deutschrap-Journalisten wegnehmen oder was?
Ey, es wird wirklich, aber es wird einerseits so leichter, andererseits schwieriger. Also wenn ich mich jetzt auf so eine Folge vorbereite wie heute, dann benutze ich halt so Sachen, die ich halt die Woche über gesehen habe, aufgeschrieben habe, irgendwie natürlich auch News wie ne, von irgendwelchen großen Medien, Webseiten, was weiß ich und so, aber halt auch immer gerne so nochmal als Gegend, einfach als Unterstützung, sowas wie Perplexity, da habe ich mich auf die Folge vorbereitet und dann kam zum Beispiel bei Kapi raus, ja, also die Kapi-Doku, die wird schon viel länger gedreht als die Hafti-Doku und wird immer noch gedreht. Und ich so, oh, krass, gell, und dann waren da so bei Perplexity auch so drei Quellen und ich dachte so, ja gut, das wird ja wohl stimmen, ne? Und da habe ich aber irgendwie so, hä? Aber wirklich länger schon als Hafti-Doku? Das kommt mir jetzt schon lang vor. Und habe dann so mir die Quellen angeguckt, habe da so nichts gefunden. Dann nochmal gefragt und dann so, ja, ja, das stimmt. Und ich so, aber kannst du mir die Quelle sagen, wo das drin steht? Und dann so, ah, okay, nee, ich habe das doch hergeleitet aus verschiedenen so Annahmen, die ich getroffen habe und sowas. Ich so, mein Junge, Gott sei Dank habe ich das jetzt nicht gedroppt hier im Podcast mit so schon viel länger als Hafti-Dokuments. Ja, muss man echt aufpassen.
Also, falls Sherwin irgendwann mal Unwahrheiten im Podcast verbreitet, dann wisst ihr, dass er wieder zu viel mit Perplexity recherchiert hat davor. Ey, sehr, sehr gefährlich das ganze Thema, aber auf jeden Fall, weil ja auch, also, ich bin so gespannt, wo sich das alles hinbewegt. Also auch die Sache, was du davor mit GEMA und so besprochen hast, so ob das alles so krass, im Moment hat man das Gefühl, da ist so eine riesige Spielwiese so und man kann sehr viel machen, aber kann auch sein, dass halt alles irgendwann so krass reguliert wird und muss auch meiner Meinung nach irgendwo, weil es einfach zu viele Gefahren birgt. Ich erwische mich immer häufiger selbst, dass ich jetzt auf Insta unterwegs bin und so, ne, wir sind eine Generation, die ist im Internet aufgewachsen sozusagen und wir kennen uns aus, ne, so man hat so durch Jobs sehr viel Medienerfahrung. Und mir fällt es schon häufig schwer, Sachen von der Realität, also ne, ist das echt oder ist das KI so? Man denkt viel, viel häufiger nach. Ich merke manchmal, dass ich mittlerweile 2-3 Sekunden länger brauche als am Anfang noch, so um zu checken, was gerade real ist und was nicht. Und dann denke ich immer so, ey, wie geht's denen, die Ü50 sind oder so? Und das ist einfach geisteskrank. Aber lass uns mal zu dem letzten Thema kommen, was in der realen Welt noch passiert ist. Und zwar hat Sahide als bisher jüngste Solo-Nominierte einen Bambi gewonnen. Und das ist tatsächlich im Bereich Deutschrap davor auch sehr, sehr wenigen nur gelungen. Und Sahide hat es mit 15 Jahren jetzt geschafft in der Kategorie Shooting Star. Und um das direkt aufzugreifen, wer das sonst geschafft hat, ne, im Deutschrap 2011 hat Bushido, das war auch sehr umstritten, den Bambi für Integration gewonnen. Und Shirin David hat tatsächlich schon zwei Bambis zu Hause rumstehen. Einen hat sie 2019 gewonnen, ebenfalls in der Kategorie Shooting Star. Und ein letztes Jahr in der Kategorie Musik National. Und deshalb nehme ich auch an, hat Shirin David, weil sie eben auch schon mal die Gewinnerin in der Kategorie Shooting Star war, hat Shirin David den Bambi an Sahide übergeben.
Okay, ja, wild.
Also da ist ja dann so eine große Preisverleihung. Der Bambi ist ja auch von dem Burda Verlag und da sind ganz, ganz viele Leute anwesend. Ich habe mir jetzt auch nochmal angeschaut, so diesen Moment, als eben Shirin dann Sahide diesen Bambi überreicht. Und ich war echt beeindruckt eigentlich von Sahide. Also man muss sich ja vor Augen führen, die ist 15 Jahre alt und wenn ich so überlege, so ey, als ich in der Uni war mit 20, wie nervös ich war, als ich mal vor 100 Leuten was präsentieren musste, so, und Sahide hat da eine kleine Rede vorbereitet und hat ihren Eltern, ihrer ganzen, ja, ihren Geschwistern gedankt und hat dann am Ende eben auch noch ihre Crew, also Lunatics, auf die Bühne geholt. Und ist dann tatsächlich nach der Rede auch so in Tränen ausgebrochen. Also weil ich mir vorstellen kann, was das einfach für ein Druck ist, da mit 15 Jahren vor so vielen Stars auch zu stehen. So, was mich echt gebrochen hat. Ich glaube, das Ganze wurde bei Amazon Prime oder so übertragen. War so, dass als Sahide so die Rede beendet hat, es wurde so Knossi eingefangen, der so an seinem Tisch plötzlich so als einziger steht und so in die Hände klatscht, als wäre er so der Manager von Sahide. Das hat mich übelst geflasht. Das sah so lustig aus. Vor allem, weil nebendran ist ja so seine Frau und da gibt's ja immer diese Clips, wo sie immer so dieses so, Knossi sagt irgendwas Anzügliches und sie dann immer so, ach Jens, so und sie sitzt so nebendran und das hat mir einfach so dieses Gefühl gegeben, wie so, hä, warum feiert Knossi jetzt so geisteskrank, dass da Sahide auf der Bühne den Bambi gewonnen hat und klatscht so gefühlt als erster und am lautesten, so dass sie nach ihrer Rede und nebendran so die Frau, ja.
Aber sympathisch.
Ja, absolut. Krass.
Ich war wirklich da auch ein bisschen hinterm Berg irgendwie, weil ich dachte, habe immer Bambi als so Filmpreis in Erinnerung gehabt und war es ganz früher auch, aber dann mittlerweile ja Musik und dann jetzt sowas wie Shooting Star irgendwie und sowas in der Art. Aber krass, also ich habe gesehen, Zartmann hat auch noch einen gewonnen als Musik-Act des Jahres und hat sich da gegen Eure Mara, diesen mit Wackelkontakt und Kamrat durchgesetzt. Da habe ich auch die Rede gesehen, weil er sehr krass gegen die AfD geshootet hatte und da seine Stage für genutzt hatte. Ja, war auch krass.
So bei Saride, ich glaube, ist auch gerechtfertigt. Ich meine, man muss überlegen, die hat so vor einem Jahr hat die angefangen und die hat seitdem halt rasiert mit ihren Songs. Und ich verstehe auch nicht, warum es so diesen krassen Hate gegen sie gibt, muss ich ehrlich sagen. So, weil so, was kann sie jetzt dafür, dass sie rappt? So, sie ist halt ein Kind, so lass sie machen und so, ne? Also, so, das checke ich immer nicht ganz. Aber natürlich hat sie immer mal wieder so kleine Sachen, die aber, glaube ich, auch einfach von Management oder den Leuten drumherum so ein bisschen Mist gebaut wird. Zum Beispiel war sie, neulich hat sie ja den Song mit Benno rausgehauen. Auch Benno, jemand, den kann ich mir nicht immer geben, aber feiere ich schon. Der hat safe was drauf, so. Und die haben ja diesen Song Rede. Und der ist aber sehr stark von einer anderen Künstlerin inspiriert. Also der Song heißt genau auch Rede mit 3 Ausrufezeichen. Schon dieses Jahr im Sommer rausgekommen von Andiola Julie oder so. Oder Andiola Julie. Und da gab es jetzt so ein bisschen Beef so, weil die halt vorgeworfen hat, ey, warum kopiert ihr und warum macht ihr oder warum inspiriert ihr euch so stark und warum gibt es da nicht mal irgendwie so Credits dafür so, wir wissen, dass ihr das von uns übernommen habt. Und solche Sachen sind halt immer wieder, glaube ich, auch, wo Sahide so ein bisschen Hate dann auf sich zieht. Mhm. Aber letztendlich ist das, glaube ich, sehr viel auch Management drumherum so. Auch bei Serdar Abi gibt es ja auch immer wieder so ein bisschen so diese, keine Ahnung, neulich hat er ein Interview plötzlich abgebrochen von Sahide, obwohl alles so vereinbart war und hat gesagt so, nee, sie macht es jetzt nicht, du bist mir unsympathisch. Wir lassen das so an der Stelle. So, da gab es auch so einen kleinen Skandal, so habe ich gesehen auf TikTok.
Ja, ich denke, wir waren auch schon, seit wir das erste Mal über sie gesprochen haben, so, ey, es ist halt offensichtlich, dass ein 15-jähriges Mädchen nicht alles alleine macht irgendwie. Das ist ja auch, das verschweigen die ja auch, glaube ich, nicht. Also da stehen ja die ganzen Songwriter in den Credits, wie bei jedem deutschen Schlagersänger und was weiß ich was, ja. Also so bei all, also wer, also wirklich so, wer macht denn noch ohne, ja? Und ich finde halt auch, es gibt natürlich Punkte, die streitbar sind, wo man sagen kann, ey, okay, das ist jetzt, was weiß ich, wie mit dem Interview oder was weiß ich, aber an sich, sie ist halt ein 15-jähriges Mädchen, was bestimmt keinen so bösen Masterplan geschrieben hat, sondern einfach so ihr Leben lebt und halt viele Gleichaltrige mit ihrer Musik begeistert und abholt so und deswegen, ich finde immer diesen Hate so, boah, so, ey, sucht euch doch ein anderes Thema, wirklich, es ist so.
Ey, tatsächlich, ja, ich weiß noch, dass ich letztes Jahr, als wir drüber geredet haben, wo wir, glaube ich, den ersten oder zweiten Song im Podcast dabei hatten, hatte ich auch so gemeint, so, ey, das tut dir halt nicht gut, die ist 14, so, das sehe ich halt irgendwie kritisch, aber am Ende muss man halt auch sagen, weil sie es jetzt auch in ihrer Rede nochmal erwähnt hat, so, die Familie ist halt in eher ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, man hatte nicht viel und wenn du dann halt so diese Möglichkeit hast, so ja, okay, das würde doch jeder machen, wenn es dann die Möglichkeit sich bietet, da irgendwie die Reichweite zu nutzen und nicht nur Tanzvideos zu machen, sondern dann eben auch noch Musik zu machen. Und in der Rede hat sie halt auch gesagt, so ey, wir wissen, dass wir viele inspirieren, dass man es halt schaffen kann. Und dann habe ich auch gedacht, so ey, am Ende, die Musik ist ja jetzt nicht irgendwie sowas so, nehmt den ganzen Tag Drogen oder geht klauen oder wir sind kriminell, sondern die Musik geht halt, also die Musik ist halt einfach nur normale Musik und die tanzen halt, die sind in so einem Tanzstudio, das kann man ja so sehen, wie so, die machen halt Sport, wie so ein Sportverein, so, das ist ja eine gute Message, so, das ist ja nicht so wie so, oh mein Gott, das ist absolut zu verurteilen, die ist 15 und die kifft die ganze Zeit und nimmt andere Drogen, so, das wäre ja eine schlimme Message, aber an sich, was ist denn die schlimme Message, so, das, was macht die so richtig, richtig falsch, so, das, so, ne, sie ist jetzt kein schlechtes Vorbild.
True, ja. Rede, wirklich.
Perfektes Schlusswort.
Ja.
Ja, Mann. Geile Folge. Es gab wieder sehr, sehr viele Themen und am Donnerstag erwartet euch ein neues Interview. Seid gespannt, wer es ist. Checkt dafür unseren YouTube-Channel auch ab. Da kommt das Ganze mit Video und ansonsten natürlich auch als Audio hier. Deswegen unbedingt dem Podcast folgen. Gerne auch 5-Sterne-Bewertung dalassen. Wir sind in den Top 10 Charts, in den Top 10 Podcast-Charts drin im Bereich Musik. Danke für euren Support. Wenn ihr weiter supporten wollt, teilt die Folge mit Freunden bei euch im Bekanntenkreis, für die das relevant ist. Und ja, lasst gute Bewertungen da, Kommentare, das pusht uns nach oben. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns am Donnerstag im Interview und dann nächste Woche auch wieder hier zusammen im Deutsche Plus Podcast. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns.
Bis dann, ciao, ciao.